So eindeutig jubelnd, wie Jesu Einzug nach Jerusalem nahelegte, war die öffentliche Meinung ihm gegenüber keineswegs. Von der Vergeblichkeit des gewaltsamen Kampfes gegen Rom konnte Jesus einen großen Teil der jüdischen öffentlichen Meinung bis an sein Lebensende nicht überzeugen. Wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Hatte Pontius Pilatus bekanntlich das in Jerusalem versammelte Volk, die Meinung der dortigen Öffentlichkeit, öffentliche Meinung, gefragt. Matthäus, Kapitel 27, Vers 17. Die Meinung war einhellig. Barabbas. Unbefangene Hörer staunen und sie sollen staunen. Das wollen die Evangelisten. Ein berüchtigter Mann sei dieser Barabbas gewesen, schreibt Matthäus, Kapitel 27, Vers 16. Und für Johannes, Kapitel 18, Vers 40, war er ein Straßenräuber. Das war er gewiss nicht. Und berüchtigt war er nur in den Augen der Römer und jüdischer Aufstandsgegner, wie Jesus und die Evangelisten. Jener offenbar wüste Haudegen zählte zu den antirömischen Guerilleros und Terroristen, und deshalb saß Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Markus, Kapitel 15, Vers 7. In den Augen des Volkes für die öffentliche Meinung war er kein Terrorist oder Straßenräuber oder Mörder, sondern als Aufrührer ein ganz offensichtlich populärer Widerstandskämpfer, ja ein Volksheld. Diese Interpretation ist ganz und gar nicht ketzerisch, sie ist fast kanonisch, denn auch Papst Benedikt schreibt, das griechische Wort für Räuber konnte in der politischen Situation von damals in Palästina eine spezifische Bedeutung bekommen. Es besagte dann so viel wie Widerstandskämpfer. Barabbas hatte an einem Aufstand teilgenommen. Mehr noch, wenn Matthäus sagt, Barabbas sei ein berühmter Gefangener gewesen, so zeigt dies, dass er einer der herausragenden Widerstandskämpfer, wohl der eigentliche Anführer jenes Aufstands gewesen sei. Kapitel 27, Vers 16. Die öffentliche Meinung zugunsten des vermeintlichen Straßenräubers schlüsselt der Evangelist Matthäus, Kapitel 27, Vers 20, sogar soziologisch auf. Die Hohepriester und die Ältesten, also die jüdische Aristokratie der Geburt und des Geistes, hatten die Menge überredet, die Freilassung des Barabbas zu fordern. Ob es der Überredung bedurfte, darf bezweifelt werden. Denn für eben diese, das legt der Text von Matthäus ebenso nahe wie dessen Vertonung durch Johann Sebastian Bach, geradezu bestialisch grausame Menge, war jener Aufrührer ein Kriegsheld. Die meisten Leser und Bachs Hörer bewerten die Gerichtsszene traditionell so. Hier Jesus, der Messias. Dort Barabbas, der vom entmenschten Pöbel bevorzugte Abschaum. Angesichts der historischen Analyse darf man, sogar mit päpstlichem Segen, den neutestamentlichen Text neu lesen. Barabbas war eine messianische Figur. Die Wahl Jesus, Barabbas ist nicht zufällig, zwei messianische Gestalten, zwei Formen des Messianismus stehen sich gegenüber. Das wird noch deutlicher, wenn wir bedenken, dass Barabbas Sohn des Vaters heißt. Es ist eine typisch messianische Benennung, der Kultname eines herausragenden Anführers der messianischen Bewegung. Der letzte große messianische Krieg der Juden im Jahr 132 wurde von Bar Kochba, Sternensohn, geführt. Das ist dieselbe Namensbildung, dieselbe Absicht. Daher stehen sich vor Gericht nicht Messias und Abschaum gegenüber, sondern Messias und Messias. Wandel in Kontinuität, in jüdischer Kontinuität, das ist ein weiteres Leitmotiv der Bergpredigt. Matthäus, Kapitel 5, Vers 17 folgende, in der Einheitsübersetzung: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Was will Jesus hiermit, jenseits des Spirituellen, sagen? Doch dies: Ich stehe ohne Wenn und Aber in der jüdischen Tradition. obwohl ja gerade weil ich in dieser Tradition stehe, predige ich anders als die jüdischen Rebellen Gewaltlosigkeit. Weil ich in der Tradition der Propheten stehe, zum Beispiel des Propheten Jeremia, empfehle ich, wie er angesichts der babylonischen Gefahr, nicht Kampf und den vorhersehbaren Untergang, sondern das Niederlegen der Waffen und das Leben bzw. Überleben. Jesus und seine Zuhörer wussten, dass auch der Prophet Jeremia in seiner Stadt nichts galt. Hebräisch ein Navi Bairo. Sie wussten, dass die Zerstörung des ersten Tempels 586 vor Christus und die Verschleppung ins Zweitstromland, das damals erste Exil, folgten. Jeremia Kapitel 21 Vers 8 bis 9. So spricht der Herr: Seht, den Weg des Lebens und den Weg des Todes stelle ich euch zur Wahl. Wer in dieser Stadt bleibe, der stirbt durch Schwert, Hunger und Pest. Wer aber hinausgeht und sich den Chaldäern, die euch belagern, ergibt, der wird überleben und sein Leben wie ein Beutestück gewinnen. Direkt ist der Weg von Jeremia zu Jesus. Was Jesus als Mensch ahnen konnte und als Gottes Sohn wissen musste: Rom war mindestens so mächtig wie einst Babylon. Die Säulenhallen des Tempels hatten bereits einige Jahre zuvor gebrannt. Flavius Josephus. Der zweite Tempel war durch den jüdischen Guerillakrieg insgesamt gefährdet und ein neues, diesmal römisch-europäisches Exil drohte. Es half wenig. Jesus und seine Anhänger wurden nicht nur vom jüdischen Staatsbürgertum, Schriftgelehrte und Pharisäer und der Priesteraristokratie bekämpft, sondern natürlich auch von den jüdischen Guerillaführern. In der Berg- bzw. Feldpredigt dreht Jesus den Spieß um. Matthäus Kapitel 55, Vers 11 folgende: Selig seid ihr, wenn die anderen euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr reich entschädigt. Die Propheten vor euch wurden genauso verfolgt. Und die Propheten wurden später auch auf Erden rehabilitiert. Aus der Defensive geht Jesus in die Offensive über, vor allem gegen die jüdischen Guerillakämpfer, die meinen, mit Gewalt siegen zu können. Jesus drängt sie nicht nur tagespolitisch in die Verteidigung, sondern grundsätzlich, ethisch. Matthäus Kapitel 5, Vers 21 folgende in der Einheitsübersetzung: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt: Du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt: Du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. In Lukas Kapitel 6, Vers 37 bezieht sich Jesus weniger auf das Gericht als Institution. Er warnt Menschen, ob Richter oder nicht, grundsätzlich davor, andere Menschen zu richten. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Betrachten wir auch diesen Abschnitt aus dem real-, militär- und jüdisch-historischen Zusammenhang. Zunächst: Du sollst nicht töten. Einheitsübersetzung Klaus Berger und unzählige andere ist schlicht falsch. Im hebräischen Original heißt es: Du sollst nicht morden. Al-Tirzach. Weiter: Wer jemanden mordet, soll dem Gericht verfallen sein. Was Jesus und alle seine Zuhörer wussten und jeder weiß, der das kleine Einmaleins des Guerillakrieges kennt: Wer mit dem Feind zusammenarbeitet, wird von Extremisten seines Volkes, den Guerillakämpfern, ermordet. Das war so zu Jesu Zeiten, das war so zu Zeiten der ersten und zweiten Palästinenser-Intifada, das wird bei jedem Guerillakrieg so sein. Denn im Krieg sorgen die Kriegsherren für eiserne Disziplin. Notfalls mit Gewalt auch gegen die eigenen Landsleute. Dass sich die Guerillas wie Fische im Wasser bewegen können, ist nicht nur den Herzen, sondern nicht selten der Angst geschuldet. Das Motto ist bekannt: Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Genau dieser Guerilla-Selbstjustiz widersetzt sich Jesus. Er verlangt ausdrücklich ordentliche Gerichtsverfahren. Anders kann man diese Passage nicht interpretieren. Und auch hier ist die Tradition von Jeremia zu Jesus ungebrochen. Jeremia Kapitel 21, Vers 12: So spricht der Herr, haltet jeden Morgen gerechtes Gericht. Gerechtes Gericht, nicht Selbst- oder Unrechtsjustiz. Leitmotive der alttestamentlichen Prophetentexte. Wer sich bei der Bekämpfung der tatsächlichen oder vermeintlichen Kollaborateure auf Gott bezieht, wird von Jesus klipp und klar seinerseits als Gotteslästerer bezeichnet und ist der Hölle verfallen. Jesus fordert eine ordentliche Justiz in dieser Welt und droht mit, jawohl, Gottes Rache. Denn wer der Hölle verfallen ist, wurde, religiös interpretiert, von Gott verworfen, mag er sich noch so sehr auf Gott berufen. Von der zeitgebundenen Interpretation führt diese Perspektive wieder zu Jesu ewiger Botschaft bzw. Ethik. Nebenbei, man kann sie mühelos auf alle fanatischen Gotteskrieger anwenden. Damals die jüdischen, später die christlichen, Kreuzritter zum Beispiel, und heute die Islamisten bzw. Dschihadisten. Versöhne dich mit deinem Bruder, sagt Jesus unmittelbar danach. Matthäus Kapitel 5, Vers 24. Kann es einen noch deutlicheren Aufruf zur Beendigung des jüdischen Bruderkrieges als Teil des antirömischen Guerillakrieges geben, den der Appell zum Friedensschluss konkret historisch mit Rom und wieder grundsätzlich zeitlos ewig ethisch mit jedem Gegner folgt? Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner. Jesus verlängert die Aussage und verkürzt damit den Zeithorizont auf die unmittelbare Gegenwart. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Wir erkennen wieder Jesu Muster. Er verbindet das Prinzipielle mit dem Pragmatischen. Beides enthält seine Predigt. Man verkürze sie nicht auf das eine oder andere. Jesus ist gegen die Fememorde im jüdischen Bruder- und Guerillakrieg seiner Zeit. Und er wendet sich gegen jedes Morden. Die ethische Steigerung der Berg- bzw. Feldpredigt, Matthäus Kapitel 5, Vers 38 folgende: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Leistet keinen Widerstand. Klarer konnte er es nicht sagen. Hier in Galiläa, dem Brennpunkt, der Hochburg des antirömischen Widerstands, theoretisierte Jesus nicht über Widerstand. Direkt widersetzte er sich dem Willen zum gewaltsamen Widerstand. Gewaltlosigkeit hielt er für die langfristig wirksamere Strategie. Und ja, Jesus dachte strategisch. Wie erheblich später Mahatma Gandhi, bei dem Gewaltlosigkeit auch nicht als Schwäche, sondern Stärke und zur Vermeidung kollektiven Selbstmords gedacht war. Nach dem Wangenwort setzt Jesus den ethischen Höhepunkt. Matthäus Kapitel 5, Vers 43 folgende: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Schließlich Matthäus Kapitel 5, Vers 46 bis 48: Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Diese prinzipiell ewig ethisch-religiösen Leitsätze können, ja müssen zugleich auch pragmatisch zeitbezogen erklärt werden. Zunächst, in der hebräischen Bibel, ihr habt gehört, steht nicht, du sollst deinen Feind hassen. Es steht sehr wohl, Levitikus Kapitel 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der in der Bergpredigt unterstellte Zusatz fehlt. Er mag der aufgeheizten innerjüdischen und jüdisch-römischen Situation oder gar nur nachträglicher Polemik des Evangelisten, geschuldet sein. Weiter und wieder. Jenseits des Grundsätzlichen nennt Jesus das Tagespolitische. Keine Vergeltung. Weder, weil sinnlos, den Römern gegenüber, noch innerjüdisch. Den innerjüdischen Aspekt nennt Jesus ausdrücklich, indem er die Zöllner erwähnt. Sie waren durchaus Kollaborateure, doch auch diese will Jesus wie Menschen behandelt wissen. Brüder im Sinne von Gleichgesinnten, das Wort sei erlaubt, Volksgenossen gegen die Römer, waren sie auch für ihn nicht. Wohl aber Menschen, denen man menschlich begegnen sollte. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Matthäus Kapitel 9, Vers 10. Zöllner und Sünder gleichermaßen skandalös für das gesunde Volksempfinden, das sich, wie zu erwarten, empörte. Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Matthäus Kapitel 9, Vers 11. Folgerichtig wurde er als Freund der Zöllner und Sünder verunglimpft. Matthäus Kapitel 11, Vers 19 und Lukas Kapitel 7, Vers 34. Das zugleich prinzipielle und pragmatische Gebot »Du sollst« wird zielgerichtet religiös-normativ vollendet. Die gewalttätigen Selbstrichter handeln weder menschlich noch gar göttlich oder in Gottes Auftrag. Im Klartext: Schluss mit den gezielten Liquidierungen vermeintlicher Kollaborateure. Wen wundert es, dass in der damals so aufgewühlten Wirklichkeit die Menge nicht nur religiös, sondern tagespolitisch, militärstrategisch sehr betroffen von seiner Lehre war? Matthäus Kapitel 7, Vers 28. Außerdem lehrte er sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten, Matthäus Kapitel 7, Vers 29, die mit den jüdischen Rebellen auch nicht fertig wurden und durchaus mit den Römern im Rahmen einer innerjüdischen Autonomie kollaborierten. Der Prozess gegen Jesus hat diese Kollaboration dokumentiert, wobei eindeutig Rom das letzte Wort hatte. Es bleibt: Wer die Bergpredigt nicht auch, gewiss nicht nur, als militärhistorisches Dokument erkennt, verkennt ihre physische und metaphysische Mehrbödigkeit. Diese Aussage entweiht die Bergpredigt nicht, zumal sich Jesus hier, natürlich, als tiefgläubiger, ja ungläubiger Mensch zeigt. Mensch? Die Gottessohnschaft eher am Rand der Bergpredigt. Nur einmal, Matthäus Kapitel 7, Vers 21, spricht Jesus von »meinem Vater«, sonst ist von »eurem himmlischen Vater«, Matthäus Kapitel 5, Vers 48 und Kapitel 6, Vers 32, »eurem Vater im Himmel«, Matthäus Kapitel 6, Vers 1, »dein Vater«, Matthäus Kapitel 6, Vers 6, oder »unser Vater im Himmel«, Matthäus Kapitel 6, Vers 9 folgende und Matthäus Kapitel 6, Vers 18 die Rede. Lukas Kapitel 6, Vers 35, »und ihr werdet Söhne des Höchsten sein«. Das ist eine dramatische Relativierung der eigenen Gottessohnschaft, denn hier erklärt Jesus nicht weniger, als dass jeder Mensch Gottes Sohn werden könne. Eigentlich erlaubt diese Aussage nur eine Interpretation. Die Gottessohnschaft, auch seine eigene, müsse eher symbolisch als wörtlich verstanden werden, wie im Vater unser, wo Gott unser aller Vater ist, oder wie im jüdischen Gebet Avinu Malkeinu, unser Vater, unser König. Der Grundgedanke ist klar und einfach. Wie für jeden tiefreligiösen Menschen ist Geschichte für Jesus Heilsgeschichte, Gottes Werk. Gott denkt und lenkt, nicht der Mensch. Das ist wahrer Glaube, Urglaube und zudem unpharisäisch. Der menschlichen Nachhilfe bedarf Gott nicht. Im Gegenteil, wer als Mensch Gott sozusagen nachhilft, handelt gotteslästerlich. So gesehen waren die jüdischen Guerillas Gotteslästerer, denn sie glaubten nicht stark genug an Gott. Wenn Gott denn die Juden von den Römern befreien wollte, wollte er? Abgeleitet aus dem unheilsgeschichtlichen Blickwinkel des alttestamentlichen Propheten, in deren Tradition sich Jesus stellte und stand, wollte Gott nicht. Jedes die Menschen treffende Unheil ist von Gott, wie die Zerstörung des ersten Tempels und das babylonische Exil. Wenn Gott den Juden die Geißel Roms hätte ersparen wollen, bedurfte es nicht der Nachhilfe jüdischer Rebellen. Auch in diesen Zusammenhang gehört: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Markus Kapitel 12, Vers 17. Die Jesus und den damaligen Pazifisten unterstellte Gotteslästerung verkehrte sich gegen die Unterstellenden. Dieser Bogen lässt sich weit in die nachjesuanische Zeit, sogar bis in die Gegenwart spannen. Die jüdische Extremorthodoxie bekämpft seit dem späten 19. Jahrhundert den Zionismus als Gotteslästerung. Ihre Begründung? Wenn Gott das Exil beenden und neue jüdische Staatlichkeit errichten wolle, bedürfe er weder der Nachhilfe eines Theodor Herzl oder eines Ben-Gurion oder Begin oder Sharon oder. Den heutigen Islamisten kann, muss man im Rahmen ihres eigenen Glaubenssystems ebenfalls Unglauben vorwerfen. Im Kampf gegen die Ungläubigen oder wen sie dafür halten und erklären, warten sie nicht auf Gottes Walten, sie halten sich lieber an sich selbst. Jedweder Terrorismus ist, religiös betrachtet, eine Art Selbstermächtigung des Menschen ohne Gott, im Namen Gottes und letztlich Gotteslästerung. Bedarf Gott der Aktivisten, muslimisch, christlich oder jüdisch? Das ist nicht mehr unser Thema. Sehr wohl zu unserem Thema gehört die Frage: War Jesus in der rückblickend betrachtet jüdischen Tempelendzeit friedenspolitisch ein Apostel, also Vertreter einer neuen Lehre? Nein. Auch friedenspolitisch steht Jesus in der Tradition der Vor- und Frühtanaiten. Erneut führt uns der Weg zu Hillel dem Älteren, der, so die Überlieferung, ebenfalls aus der Familie König David stammte, Präsident bzw. Fürst des Sanhedrins und Begründer der Schule des Hillel, beziehungsweise des Haus Hillel war. Schon zu Lebzeiten war der legendär ebenso sanfte wie weise Hillel ein Denkmal. Schon früh wurde er Hillel der Große oder Hillel der Ältere genannt. Wichtig für uns in diesem Zusammenhang: Er lehnte die strikte, wörtliche Interpretation der biblischen Gesetze und Gebote ab. Er betonte den Geist der Gesetze, was sofort und selbstverständlich an Jesu Methode und Person, dem Fleische nach, erinnert. O der Sanfte, o der Fromme, habe auf seinem Grabstein gestanden. Im persönlichen und politischen Bereich war Hillel der Große ein Mann des Friedens. Zähle zu den Schülern Aarons, liebe und verfolge den Frieden, liebe die Menschen und führe sie zur Lehre, an die Tora. War dieser friedenspolitische Ansatz in der jüdischen Tradition neu? Nein. Hillel und diesem folgend Jesus konnte an Propheten wie Jesaja oder Jeremia anknüpfen. Beiden war der Geist der Gesetze wichtiger als deren Buchstaben und ihre orthodoxe, wortwörtliche Anwendung. Und gerade diese beiden Gotteskünder waren, der Überlieferung zufolge und im Vokabular unserer Gegenwart, Friedenspropheten und Friedensvisionäre. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Kein Volk zieht gegen andere Völker mehr das Schwert und lernt nicht mehr den Krieg. Jesaja, Kapitel 2, Vers 4. Dann weilt der Wolf beim Lamm, der Panther lagert mit dem Böcklein hin. Jesaja, Kapitel 10, Vers 6. Oder: Es weiden Wolf und Lamm mitsammen. Jesaja, Kapitel 65, Vers 25. Das ist der Weg. Propheten, Hillel, Jesus. So dicht stehen Hillel und Jesus zeitlich, persönlich und inhaltlich beieinander, dass die Catholic Encyclopedia dienst- und eilfertigartig betont, dass Hillel in keiner Weise mit Christus, dem Licht und Retter der Welt, verglichen werden könne. Noch weniger habe Hillel Jesus übertroffen. Hillel sagte: Wer Fleisch mehrt, Gewürm mehrt. Hillel steigerte die Wer der Reihe: Wer Weisung mehrt, Leben mehrt. Wer Schule mehrt, Weisheit mehrt. Wer Rat mehrt, Einsicht mehrt. Dann der Höhepunkt und Abschluss dieser Gedankenkette: Wer Wohltun mehrt, Frieden mehrt. Rabbi Yochanan ben Zakkai empfing von Hillel, heißt es in den Sprüchen der Väter. Von diesem Friedensgeist geprägt lehnte sich Rabbi Yochanan, der Begründer des Lehrhauses von Jamnir Yavne, unter Lebensgefahr gegen den mörderischen und selbstmörderischen Kriegskurs der Zeloten auf, was bekanntlich das Judentum rettete. Nach Hillel, nochmals, er starb im Jahre 10 nach Christus, dachte und handelte Jesus wie Hillel. Und nach Hillel und Jesus dachte und handelte Yochanan ben Zakkai wie Hillel und Jesus, wenngleich Rabbi Yochanan sicher kein Jesuaner bzw. Judenchrist war. Bestimmt nicht. Aber Hillel, Jesus und Rabbi Yochanan waren friedenspolitisch Brüder im Geiste. Auch Rabbi Shanina aus der Tempelend- und Nachtempelfrühzeit. Am größten ist der Frieden. Er ist der Schöpfung gleichwertig. Ist das nicht jesuanisch? Und erinnert der Stil nicht an Paulus, etwa Römer, Kapitel 13, Vers 13? Am größten unter ihnen ist die Liebe. Kein Wunder, denn Paulus war als Schüler des Rabban Gamliel in die gleiche Schule gegangen. Ich bin ein Jude, geboren in Tarsus in Zilizien, hier in dieser Stadt erzogen, zu Füßen Gamliels, genau nach dem Gesetz der Väter ausgebildet. Ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 3. Auch instrumentell ahmte Paulus seinen Lehrmeister Gamliel nach. Wie dieser war der Apostel ein eifriger Briefschreiber. Im Talmud sind 3 Briefe überliefert. Hier wandte Gamliel sich an unsere Brüder in Ober- und Untergaliläa. An unsere Brüder im oberen und unteren Süden, sowie an unsere Brüder in der babylonischen, der Mahdi und anderen Diaspora-Gemeinden. Wer fühlte sich nicht sofort an die Paulusbriefe erinnert? Die nachfolgende Verbindung zu Rabban Gamliel war ebenfalls nicht ganz unwichtig. Nachdem die Sadduzäer die Apostel hatten verhaften lassen und diese dem Hohen Rat vorgeführt worden waren, geschah dies. Da erhob sich im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamliel, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer. Er ließ die Apostel für kurze Zeit hinausführen. Dann sagte er: Israeliten, überlegt euch gut, was ihr mit diesen Leuten tun wollt. Rate ich euch jetzt, lasst von diesen Männern ab und gebt sie frei. Sie stimmten ihm zu. Apostelgeschichte, Kapitel 34, Vers 40. Eben dieser Gamliel II. War inhaltlich religiös und als leiblicher Enkel Hillels ganz natürlich Hillelist, gehörte also zum Hause Hillel und war, als Nachfolger von Rabbi Yochanan ben Zakkai, erster Patriarch bzw. Fürst und Vorsitzender des Synhedrions zu Yavne. Geistig gehörte zu dieser Familie Paulus, und in dieser Tradition stand natürlich Jesus, der als David mit Hillel zudem, dem Fleische nach, als Mensch verwandt war. Hillels Urenkel Rabbi Shimon ben Gamliel, ca. 10 vor bis 70 nach Christus, spitzte friedenspolitisch zu: Auf 3 Dingen besteht die Welt, auf dem Recht, auf der Treue und auf dem Frieden. Denn es heißt, Sacharja, Kapitel 8, Vers 16, Treue und Friedensrecht richtet in euren Toren. Du sollst deinen Feind hassen? Rabbi Samuel, Schmuel, der Kleine, 2. Generation der Tanaiten, also Ende des 1. nachchristlichen Jahrhunderts, sagt in den Sprüchen der Väter: Fällt dein Feind, so sollst du dich nicht freuen, und strauchelt er, so soll dein Herz nicht jubeln, sonst könnte der Herr, der das sieht, es für böse in seinen Augen erachten und seinen Zorn von ihm herzukehren. Aus diesem jüdischen Mainstream kam die Friedensbotschaft Jesu. Diese Feststellung mindert seine überragende weltreligiöse Bedeutung nicht im geringsten. Sie stellt sie lediglich in den realhistorischen Zusammenhang. Sie zeigt vor allem, wie tief Jesus und auch Paulus im neuen vor- und frühtanaitischen Judentum verwurzelt waren. Religiös, politisch, persönlich. Diese geradezu familiäre Gedanken- und Sprachnähe belegen auch die folgenden Hillel-Überlieferungen. Die Sabbat-Geh- und Verbote interpretierte er deutlich flexibler, beziehungsweise liberaler als andere vor ihm und die meisten seiner Zeit. Ebenso und noch beweglicher im Geist des Gesetzes und nicht des Buchstabens, legte Hillels Enkel, der Paulus Lehrer und erste Fürst des tanaitischen Synhedrions, Rabban Gamliel, die Sabbatvorschriften aus. Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat, predigte Jesus, Markus Kapitel 2, Vers 27. Und wie Jesus kurz nach ihm, ließ sich Hillel mehr vom Geist der Gesetze als von ihrem Wortlaut leiten. Wie vorher die Propheten und später Jesus, stellte sich Hillel in den Dienst des Nächsten sowie der Armen. Und wie später Jesus, dann geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, Matthäus Kapitel 28, Vers 19, warb Hillel bei Nichtjuden um Konvertiten. In unserem Zusammenhang am wichtigsten und wieder zur Bergpredigt führend, zugunsten des Friedens war Hillel bereit, sogar etwas von der Wahrheit zu ändern. Zugunsten des Friedens war Jesus bereit, auf den eigentlich legitimen Widerstand gegen die römische Besatzung zu verzichten. Wie Jesus nach ihm in der Bergpredigt, unmittelbar nach dem Bild von dem Hinhalten der zweiten Wange, hat sich Hillel ebenfalls des Meilenmotivs rhetorisch bedient. Jeder römische Legionär durfte jeden Juden damals zwingen, ihm sein Gepäck eine Meile zu tragen. Jesus, Matthäus, Kapitel 5, Vers 41, und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Freiwillige, vollständige Unterwerfung, dem Frieden, also den Menschen zuliebe. Abgesehen von der kollektivpolitischen Dimension unterschied sich diese freiwillige, vollständige Unterwerfung kaum von der Hillelschen. Damit ein verarmter Reicher nicht auf frühere Gewohnheiten verzichten und somit erniedrigt werden sollte, besorgte er jenem ein Reitpferd sowie einen Sklaven, der vor ihm rannte. Als er einmal keinen Sklaven fand, rannte Hillel 3 Meilen lang vor ihm. Ob dem verarmten Reichen der Verzicht auf Pferd und Sklaven nicht zumutbar gewesen wäre, mag man durchaus fragen. Nicht zu bezweifeln ist die demonstrative vorjesuanische Selbsterniedrigung Hillels. Selbsterniedrigung und Leidensbereitschaft, ja Bereitschaft zum Märtyrium, vor ebenso wie nachjesuanisch jüdisch. Unsere Meister lehrten, die gedemütigt werden und nicht demütigen, die ihre Schmähungen anhören und nicht erwidern, die aus Liebe handeln und sich über ihre Leiden freuen, über sie sagt die Schrift, Buch der Richter, Kapitel 5, Vers 31, die ihn lieben, sind wie der Aufgang der Sonne in ihrer Gewalt. Von den Römern qualvoll hingerichtet wurde der große Tanait Rabbi Akiva im Jahre 135. In der Stunde, da sie Rabbi Akiva zur Hinrichtung hinausführten, war es Zeit, das höhere Israel zu bekennen. Als sie sein Fleisch mit Kämmen aus Eisen kämmten, nahm er das Joch der Herrschaft des Himmels auf sich. Seine Schüler sagten zu ihm, »Unser Meister, bis hierher?« Er sagte zu ihnen, »Alle Tage meines Lebens habe ich mich über diesen Vers gegrämt. Mit deiner ganzen Seele, sogar wenn er deinen Odem wegnimmt. Ich sagte mir, wann wird es mir zuteil werden, dass ich es erfüllen kann?« Und jetzt, da es mir zuteil wird, soll ich es nicht erfüllen? Er dehnte das Einer so lange, bis sein Odem bei Einer ausging. Da ging eine Art Stimme hervor, die sprach, »Wohl dir, Rabbi Akiva, denn du bist bestimmt zum Leben der kommenden Welt.« Er habe dankbar gelitten und bis zum letzten Atemhauch das Schma gebetet, »Höre Israel!« und du sollst Gott mit deinem ganzen Herzen lieben. Erfreue sich, mit seinem ganzen Leben Gott lieben zu können, berichtet die Überlieferung. War das, unausgesprochen, ein Seitenhieb gegen die Überlieferung vom Kreuzestod Jesu, der verzweifelt aus dem 22. Psalm zitierend Gott fragte, weshalb er ihm geopfert, meistens falsch übersetzt als verlassen habe? Auch bezüglich der Auferstehung finden wir hier eine talmudische Antithese. Jesus war, sei auferstanden und den Jüngern im Diesseits erschienen. Rabbi Akiva würde, am jüngsten Tag und nach dem Erscheinen des Messias auferstehen. Der Glaube an die Auferstehung verbindet das talmudische, postpharisäische und antisadduzäische Judentum mit dem Christentum. Es trennt sie natürlich die Frage, ob der Messias erschienen sei. Während die neutestamentlichen Texte noch mit der frühen Heilserwartung und damit der Wiederkehr des Messias Jesus rechneten, verschob die Mehrheit der Tanaiten die Ankunft des Messias auf die späte Endzeit, deren Zeitpunkt unvorhersehbar sei und zumindest sehr lange auf sich warten lassen würde. Anders als seine Rabbinerkollegen hatte gerade Rabbi Akiva mit dem unverzüglichen Kommen des Messias gerechnet, den Rebellen Bar Kochba für diesen gehalten und daher unterstützt, wofür er trotz aller Ehrerbietungen kritisiert wurde. Der Jesusbezug mag direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst gewesen sein. Das Märtyrermotiv war fortan sowohl im Christentum als auch im Judentum zentral. Es verschob sich seit dem 4. Jahrhundert grundlegend und dauerhaft. Der Jude und die Juden waren Märtyrer. Ganz eindeutig, die Talmudisten, allen voran Hillel und seine richtungsbestimmende Schule, biegen die altjüdisch-alttestamentliche, durchaus zumindest äußerlich dominante Härte bei bestehender Sanftheit in dominante Sanftheit um. In diesem Geist näherten sie sich den alten Gesetzen, interpretierten sie in ihrem Sinne um, ohne sie aufzuheben. Neues wurde dem Alten aufgesetzt. So das neue talmudische Judentum. Die gleiche Methode hat Jesus angewandt. Er hob die altjüdischen Gesetze nicht auf, er interpretierte ihren Geist in seinem Sinne. Jesus verstand sein Wirken heilsgeschichtlich und nicht politisch geschichtlich. Der Kreuzestod, den Jesus auf sich nahm, war politisch eine totale Niederlage. Daran lässt das Neue Testament keinen Zweifel, so wenig wie am heilsgeschichtlichen Triumph wegen der Auferstehung, Ostern also. Ohne jene politische Niederlage kein heilsgeschichtlicher Triumph, kein Osterfest. Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, entgegnet Jesus dem Politiker Pontius Pilatus, Johannes Kapitel 18, Vers 36. Wer als Christ das Christentum in die Politik dieser Welt hinab- oder hineinzerrt, verzerrt das Christentum. Als Agnus Dei, als Opferlamm, das die Sünden der Menschen auf sich nimmt, stand Jesus in der jüdischen Tradition des Yom Kippur-Rituals vom Sündenbock zur Zeit des Jerusalemer Tempels, übrigens auch in der Tradition der Opferung Isaaks. Hier Abraham und Isaak, dort Gottvater und Jesus. Die christliche Variante ist jenseitiger. Das beweist auch, neben vielen anderen Belegen, der erste Brief des Petrus, Kapitel 3, Vers 16 bis 18. Es ist besser, wenn ihr, so es denn Gottes Wille ist, leiden müsst, obwohl ihr Gutes getan habt, als wenn ihr aufgrund von Missetaten leiden müsstet. Denn auch der Messias ist einmal für Sünden gestorben, unschuldig, ganz gerecht, in Stellvertretung für die Ungerechten. Sein Ziel war es, euch zu Gott zu führen. Als sterblicher Mensch erlitt er den Tod, doch durch Gottes Heiligen Geist wurde er wieder lebendig gemacht. Dieses Königreich dieser Welt ist das Reich der Politiker. Sie können gar nicht im Geist der Bergpredigt oder im Geist des ersten Petrusbriefes handeln, denn sie tragen hier und heute die politische und nicht heilsgeschichtliche Verantwortung für ihre Bürger. Nähmen sie, wie Jesus, ihren und ihrer Bürger Tod auf sich, dächten und handelten sie unverantwortlich. Sie denken und handeln, im Klischee formuliert, eher biblisch-jüdisch als christlich im Sinne von jesuanisch, während politisierende Christen das Reich ihres Herrn verlassen, auch wenn sie sich auf ihn berufen. Anders als für die Kirchenvertreter und zeitgeistige Europäer, seien sie gläubig ausübende oder nur geborene Christen, ist für Juden der Gegenwart Krieg nicht nur verderblich. Die Entmachtung Arafats wäre ohne israelische Gegengewalt zum Terror der El-Aqsa-Intifada unmöglich gewesen. Den Ausgang des Zweiten Weltkriegs betrachten wir Juden als Rettung. Und welche Alternative hatte Israel, um auf den Terrorüberfall der Hamas vom 7. Oktober 2023 zu reagieren? Die zweite Wange hinhalten im Geiste der Bergpredigt Jesu? Das hieße Terror hinnehmen und wohl auch ermutigen. Also doch Gegengewalt und natürlich disproportional, also stärkere Gegengewalt. Denn ein proportionales Kriegsgeschehen belässt den vorherigen Zustand.